Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast mit dem Thema, wie ich werde, wer ich bin. Ein Titel, der sicher ganz schön viele Erwartungen und Hoffnungen weckt und das zu Recht. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um dir gemeinsam mit mir Gedanken über dich selbst zu machen und am Ende jeder Folge hoffentlich wertvolle Impulse mitzunehmen. Es handelt sich hierbei jedoch um keine Anleitung zur Selbstreflexion, sondern vielmehr um mögliche Zugänge, die zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit deinem Selbst anregen sollen. Falls dich diese Reise in dein Inneres interessiert und du mal aus neuen Perspektiven auf dich und deine persönliche Geschichte blicken möchtest, dann bleib gerne dran und lass dich auf die spannenden Denkanstöße ein. Nimm dabei immer nur das mit, was du als für dich passend erlebst. Die heutige Podcast-Folge soll ein bisschen anders sein als die, die ihr sonst so kennt. Und das ist auch so ein bisschen beabsichtigt und hat so seine Idee in einem Vortrag gehabt, den ich letzte Woche gehalten habe zum Thema Selbstreflexion. Und da wurde ich explizit nach Literaturempfehlungen zu dem Thema gefragt und musste da ein bisschen überlegen, welche Literatur würde ich in diesem Kontext empfehlen. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, das ist so meine bescheidene Meinung, dass es nicht unbedingt das Buch gibt, was einem Selbstreflexion nahe bringt oder womit man das dann irgendwie besser begreift. Sicherlich gibt es da irgendwie theoretisch Fundiertes, was ich jetzt ad hoc nicht abrufen kann. Aber das, was es so faszinierend macht, ist, dass jedes einzelne Buch eigentlich unsere persönliche Selbstreflexion anregen kann, dass wir zwischen den Zeilen eines jeden Buches, was wir lesen, ob es nun ein Roman ist oder ein Sachbuch ist, diese Dinge, diese Worte, die wir lesen, diese Bilder, die wir damit in Verbindung bringen, diese Assoziationen, diese Gefühle, die dadurch entstehen, sind auch alles sehr, sehr viele und wertvolle Hinweise in Bezug auf unsere eigene Selbstreflexion. Denn das, was ich vielleicht mit einer Geschichte in Verbindung bringe, meine Interpretation, wird sicherlich unterschiedlich sein als deine Interpretation und als die Interpretation eines anderen, der diese Geschichte liest. Das sind dieselben Worte, es sind aber komplett unterschiedliche Bilder, die wir assoziieren und vielleicht auch ganz unterschiedliche Gefühle und vielleicht auch ganz unterschiedliche Erkenntnisse, die wir davon ableiten. Und zum einen möchte ich euch zu mehr Lesen animieren und zum anderen möchte ich das direkt mal in dieser Folge ausprobieren und euch mal eine Geschichte vorlesen. Und ich werde sie auch so stehen lassen und jeder darf dann diese Geschichte so mitnehmen und als Reflexionsgrundlage für die kommenden Tage für sich nutzen. Der gefürchtete Feind. In einem fernen und vergessenen Land lebte einmal ein König, der seine Macht sehr genoss. Es genügte ihm nicht, die Macht allein zu besitzen. Er wollte außerdem noch von jedermann für seine Mächtigkeit bewundert werden. So wie sich Schneewittchens Stiefmutter nicht damit begnügte, schön zu sein, musste auch er sich ständig in einem Spiegel betrachten, der ihm bekräftigte, wie mächtig er war. Er besaß zwar keinen Zauberspiegel, hatte jedoch eine große Anzahl Höflinge und Dienstboten um sich versammelt, die er jederzeit fragen konnte, wer der Mächtigste im ganzen Land war. Und stets bekam er die gleiche Antwort darauf zu hören. »Hoheit, ihr seid gewiss sehr mächtig. Aber ihr wisst, dass der Weise über eine Macht verfügt, wie sie außer ihm kein Zweiter besitzt. Er kann in die Zukunft sehen.« Damals wurden Alchemisten, Philosophen, Denker, Gläubige und Mystiker noch unter dem Begriff Weise zusammengefasst. Der König war sehr eifersüchtig auf den Weisen im Lande, da ihm nicht nur der Ruf vorauseilte, ein guter und großzügiger Mensch zu sein, sondern weil er zudem vom gesamten Volk geliebt, bewundert und dafür gefeiert wurde, dass es ihn gab und dass er mitten unter ihnen weilte. All das galt für den König nicht. Ständig musste er demonstrieren, dass er es war, der das Land beherrschte und wahrscheinlich war gerade das der Grund dafür, dass er weder gerecht noch ausgeglichen und alles andere als gütig war. Eines Tages, als er es satt hatte, dass die Leute ihm ständig davon erzählten, wie einflussreich und liebenswürdig der Weise war, vielleicht auch angestachelt von jener Mischung aus Eifersucht und Ängsten, die aus dem Neid erwachsen, hegte der König einen Plan aus. Er würde ein großes Fest geben, zu dem auch der Weise eingeladen wäre. Nach dem Abendessen würde er um die Aufmerksamkeit der Anwesenden bitten. Er würde den Weisen in die Mitte des Saales rufen und ihn vor den versammelten Höflingen fragen, ob er sich sicher sei, die Zukunft voraussagen zu können. Der Geladene hätte zwei Möglichkeiten: es abzustreiten und somit die Wertschätzung der anderen aufs Spiel zu setzen oder es zu bestätigen und einen Beweis für seinen Ruhm anzutreten. Dann würde der König ihn bitten, seinen eigenen Todestag vorauszusagen. Und ganz egal, wie dessen Antwort ausfiele, in genau diesem Moment würde der König seinen Dolch zücken und ihn töten. Mit einem Schlag hätte er somit zwei Dinge erreicht. Er hätte sich erstens ein für alle Mal seines ärgsten Feindes entledigt. Und zweitens hätte er bewiesen, dass der Weise keineswegs Einblick in die Zukunft habe, da er sich in seiner Voraussage offensichtlich geirrt hätte. In einer einzigen Nacht hätte es mit dem Weisen und dem Mythos seiner Macht ein Ende gefunden. Sofort begann man mit den Vorbereitungen und schon bald war der große Festtag gekommen. Nach einem ausgiebigen Festmahl ließ der König den Weisen in die Saalmitte rufen und richtete das Wort an ihn. »Stimmt es, dass du in die Zukunft schauen kannst?« »Ein wenig«, sagte der Weise. »Und du kannst deine eigene Zukunft voraussagen?«, fragte der König. »Ein wenig«, antwortete der Weise. »Dann beweise es mir«, fuhr der König fort. »Wann wirst du sterben? Welcher Tag ist dein Todestag?« Der Weise lächelte, schaute den König in die Augen und blieb die Antwort schuldig. »Was ist mit dir, weiser Mann?«, sagte der König mit einem Lächeln. »Weißt du es etwa nicht? Kann es sein, dass du gar nicht in die Zukunft schauen kannst?« »Das ist es nicht«, antwortete der Weise. »Nur getraue ich mich nicht, euch zu sagen, was ich weiß.« »Wie, du traust dich nicht«, sagte der König. »Ich bin dein Gebieter und ich befehle dir, mir zu antworten. Das Königreich muss unbedingt über das Ableben seiner wichtigsten Persönlichkeit informiert sein. Also antworte mir, wann ist mit dem Tod des Weisen zu rechnen?« Nach einem langen Schweigen fasste der Weise ihn ins Auge und sprach. »Das Datum kann ich nicht genau nennen. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Weise genau einen Tag vor dem König sterben wird.« Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Ein Raunen durchlief die Reihen der geladenen Gäste. Der König hatte stets behauptet, dass er weder den Weisen noch ihren Voraussagungen Glauben schenkte. Und dennoch wagte er nicht, den Weisen zu töten. Er ließ die Arme sinken und verstummte. Die Gedanken überschlugen sich in seinem Kopf. Ihm wurde klar, dass er einen Fehler begangen hatte. Der Hass war ihm ein schlechter Ratgeber gewesen. »Hoheit, ihr seid blass geworden. Was ist mit euch?«, fragte der Gast. »Mir ist nicht wohl«, antwortete der Monarch. »Ich werde mich auf mein Zimmer zurückziehen. Ich danke dir, dass du meiner Einladung gefolgt bist.« Und mit einem flüchtigen Winken, ohne jedes weitere Wort, wandte er sich ab und machte sich auf den Weg zu seinen Gemächern. Er dachte, dass der Weise ein gerissener Bursche sei, denn er hatte die einzige Antwort gegeben, die seinen Tod verhindern konnte. Hatte er sein Ableben tatsächlich vorausgesehen? Sicher, der Weise konnte sich in seiner Prophezeiung irren. Aber was, wenn sie zuträfe? Der König rang um Fassung. Er machte auf dem Fuß Kehrt und sagte laut, »Du bist im ganzen Königreich für deine Klugheit bekannt, weiser Mann. Ich bitte dich darum, die heutige Nacht im Palast zu verbringen. Morgen früh will ich dich in einigen wichtigen Entscheidungen zu Rate ziehen.« »Das wäre mir eine große Ehre, Majestät«, sagte der Aufgeforderte und verneigte sich tief. Der König gab seiner Leibwache den Befehl, den Weisen in das Gästezimmer des Palastes zu geleiten, sich vor seiner Tür zu postieren und dafür Sorge zu tragen, dass ihm nichts zustieße. In dieser Nacht fand der Herrscher keinen Schlaf. Es trieb ihn die Sorge um, der Weise habe das Essen schlecht vertragen oder könne sich im Schlaf verletzen oder es sei einfach sein letztes Stündlein gekommen. Am frühen Morgen klopfte der König an der Tür seines Gästezimmers an. Noch niemals zuvor hatte er jemanden bei seinen Entscheidungen um Rat gebeten, aber sobald der Weise ihn empfinge, würde er ihn fragen, ob er brauchte dringend einen Vorwand. Und der Weise, der auch ein Wissender war, gab ihm eine korrekte, geistreiche und großmütige Antwort. Ohne recht auf die Antwort zu hören, lobte der König die Klugheit seines Gastes und bat ihn, noch einen Tag länger zu bleiben, angeblich um ihn in einer weiteren Frage zu konsultieren. Offenbar wollte der König nur sicherstellen, dass ihm nichts Böses widerfuhr. Der Weise, von einer inneren Freiheit erfüllt, wie sie nur die Erleuchteten erreichten, willigte ein. Von da an machte sich der König Tag für Tag, ob morgens oder abends, auf den Weg zum Zimmer des Weisen, um seinen Rat einzuholen und eine nächste Sitzung für den folgenden Tag zu vereinbaren. Es dauerte nicht lange, da wusste der König, dass die Rede seines neuen Beraters stets Hand und Fuß hatte und er selbst merkte kaum, wie sie in fast jede seiner Entscheidungen einfloss. Monate vergingen, Jahre. Und es kam, wie es immer kommt, wenn sich ein Unwissender in der Nähe eines Wissenden aufhält. Er wird selbst ein bisschen wissender. Von Tag zu Tag wurde der König ein wenig gerechter. Schon war alles Despotische und Autoritäre von ihm abgefallen. Seine Machtgelüste ließen nach und allmählich verzichtete er auf jede Machtspielchen. Er erfuhr, dass auch die Milde ihre Vorteile hatte und sein Regierungsstil wurde weiser und gütiger. Und so geschah es, dass sein Volk ihn zu lieben begann wie nie zuvor. Der König suchte den Weisen nun nicht mehr auf, um sich seines Wohlergehens zu vergewissern, sondern um von ihm zu lernen, seinen Rat einzuholen oder einfach nur um zu plaudern. Und so hatte sich zwischen dem König und dem Weisen allmählich eine echte Freundschaft entwickelt. Bis eines Tages, mehr als 4 Jahre nach der besagten Abendeinladung, der König sich plötzlich an etwas erinnerte. Er erinnerte sich daran, dass der Mensch, den er inzwischen als seinen besten Freund erachtete, einst sein ärgster Feind gewesen war. Er erinnerte sich an den Plan, den er ausgeklügelt hatte, um sich seiner zu entledigen. Und es wurde ihm klar, dass er dieses Geheimnis nicht länger für sich behalten konnte, ohne sich wie ein Verräter vorzukommen. Der König fasste sich ein Herz und suchte das Zimmer des Weisen auf. Er klopfte an und gleich beim Eintreten sagte er: »Mein Bruder, es gibt da etwas, was mir auf der Seele liegt.« »Sprich«, sagte der Weise, »und erleichtere dein Herz. An dem Abend, als ich dich in den Palast eingeladen und nach deinem Todestag befragt habe, ging es mir in Wahrheit um alles andere als um deine Zukunft. Ich hatte mir vorgenommen, dich zu töten, wie auch immer deine Antwort lauten würde. Dein unerwarteter Tod sollte deinen Ruf als Wahrsager in Frage stellen. Ich hasste dich, weil alle dich liebten. Dafür schäme ich mich sehr.« Der König tat einen tiefen Seufzer und fuhr fort. »An jenem Abend wagte ich es nicht, dich zu töten, und jetzt, da wir Freunde geworden sind, mehr als Freunde, Brüder, bestürzt mich der Gedanke daran, was ich verloren hätte, hätte ich meinen Plan ausgeführt. Ich kann dir meine Niedertracht nicht länger verschweigen. Ich musste dir das alles sagen, damit du mir entweder verzeihst oder mich verachtest, aber ich will, dass du die Wahrheit erfährst.« Der Weise sah ihn an und sagte: »Es hat lange gedauert, bis du mir das sagen konntest, aber dennoch freut es mich, dass du es getan hast, denn das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist, dass ich es wusste. Als du mir diese Frage gestellt und dabei den Griff deines Dolches gestreichelt hast, war deine Absicht so klar, dass man kein Wahrsager zu sein brauchte, um zu erahnen, was du vorhattest.« Der Weise lächelte und legte dem König die Hand auf die Schulter. »Zum angemessenen Dank für deine Aufrichtigkeit muss ich dir gestehen, dass auch ich dich belogen habe. Ich muss zugeben, dass ich diese absurde Geschichte von wegen meines Todes vor dem deinigen nur erfunden habe, um dir eine Lektion zu erteilen. Eine Lektion, die du bis zum heutigen Tag nicht hast verstehen können. Vielleicht ist dies das Wichtigste, was ich dir beigebracht habe. Wir gehen durch die Welt mit einem Hass und einer Ablehnung für gewisse Wesenszüge, die wir bei anderen erkennen, bisweilen sogar bei uns selbst feststellen und die wir für verachtenswert, bedrohlich und unnütz halten. Erst mit der Zeit werden wir gewahr, dass es kaum möglich ist, auf all diese Dinge zu verzichten, die wir in manchen Momenten ablehnen. Dein Tod, mein lieber Freund, wird genau an dem dafür bestimmten Tag eintreten und nicht eine Minute vorher. Du musst wissen, dass ich ein alter Mann bin, mein Stündlein wird bald schlagen. Für dich besteht nicht der geringste Anlass zu glauben, dass dein Abgang an dem meinen geknüpft ist. Unsere Leben sind miteinander verknüpft, nicht aber unsere Tode. Voller Freude über das Vertrauen, das sie beide in die gemeinsam begründete Freundschaft hatten, fielen sich der König und der Weise in die Arme. Die Legende besagt, dass auf rätselhafte Weise in dieser Nacht der weise Mann im Schlaf verstarb. Der König erfuhr die schlechte Nachricht am folgenden Tag und sie stürzte ihn in tiefe Trauer. Es war nicht die Angst vor seinem eigenen Tod. Der Weise hatte ihm gelehrt, sich nicht an sein Erdendasein zu klammern. Der König trauerte um den Tod seines Freundes. Welch seltsamer Zufall hatte dafür gesorgt, dass der König ihm noch in der letzten Nacht sein Herz ausschütten konnte. Vielleicht hatte dies auf unergründlichem Weg der Weise bewirkt, um dem König die Angst zu nehmen, am Folgetag zu sterben. Es war ein letztes Zeichen der Zuneigung gewesen, ihm von seinen alten Ängsten zu befreien. Man sagt, dass der König von eigener Hand im Garten das Grab für seinen Freund, den Weisen, aushob, direkt unter seinem Fenster. Dort beerdigte er den Leichnam und den Rest des Tages verblieb er neben dem Erdhügel und weinte, wie nur jemand weinen kann, der einen sehr geliebten Menschen verloren hat. Kurz nach Einbruch der Nacht begab sich der König wieder in seine Gemächer. Die Legende besagt, dass in derselben Nacht, nur 24 Stunden nach dem Tod des Weisen, der König auf seinem Lager im Schlaf verstarb. Vielleicht aus Zufall, vielleicht aus Schmerz, vielleicht um die letzte Lehre seines Meisters zu bestätigen. Das war's mit der Geschichte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reflektieren. Bis zum nächsten Mal. Zum Schluss ist mir dieser Disclaimer jedoch sehr wichtig. Nicht immer kommen wir alleine mit unserer Selbstreflexion voran. Das ist ganz normal. Manchmal, da treffen wir auf verschlossene Türen, die nicht ohne Grund verschlossen sind. Hier möchte uns unsere Psyche vor prägenden Erfahrungen und tiefreichenden Verletzungen schützen. Daher bitte ich dich darum, dir professionelle Unterstützung zu Rate zu ziehen und die Reise vorerst nicht mehr alleine fortzuführen, sondern sie in das sichere Therapiesetting zu verlagern. Denn dieser Podcast ersetzt keine Therapie. So viel von meiner Seite. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls dich Themen rund um psychische Gesundheit im Allgemeinen interessieren, dann kannst du mir auch sehr gerne auf Instagram unter @hybridpsychologist folgen. Bis zum nächsten Mal.